Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Am Montag geht in Berlin und Brandenburg die Schule ja wieder los. Für Berlin heißt das, es bleibt im Grunde erstmal alles wie gehabt. Wechselunterricht für alle, außer den Jahrgangsstufen 7 bis 9, regelmäßige Tests, Lüften und viel Unsicherheit für Lehrer und Schüler. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat im Vorfeld des Schulstarts mit einer Schulleiterin gesprochen.
Die Inzidenzen sind inzwischen gestiegen, die Impfungen der Lehrer stagnieren, aber für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 und 10 bis 13 soll alles weitergehen wie vor den Ferien. Antje Lükemann, Leiterin des Gymnasiums Steglitz, hat dabei ein eher ungutes Gefühl.
Entspannt entgegensehen kann ich dem Schulstart nicht. Was ich bedenklich finde, ist auch die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen vor den Ferien ja davon ausgegangen sind, dass sie ein Impfangebot bekommen. Das heißt, dass eine gewisse Sicherheit zumindest in dieser Hinsicht da ist. Das hätte meines Erachtens zusammen mit den steigenden Infektionszahlen in die Überlegungen mit einbezogen werden müssen.
Eigentlich hatte Antje Lükemann gehofft, wenigstens in Sachen Impfung nach den Ferien eine deutlich bessere Situation vorzufinden. Aber auch da hat sich in der Zwischenzeit viel verändert.
Die große Mehrzahl der Kollegen ist nicht geimpft und hat zurzeit auch kein Impfangebot. Das Impfangebot, das direkt vor den Osterferien erfolgt ist an die Kolleginnen und Kollegen der weiterführenden Schulen, ist ja mit 1. April zurückgezogen worden, weil eben AstraZeneca ausgefallen ist. Das heißt, die meisten Kolleginnen und Kollegen werden jetzt erneut ungeimpft und auch ohne Perspektive in den Präsenzunterricht zurück müssen.
Testen, Masken, Lüften. So ließ sich der Schulalltag seit Mitte März zusammenfassen. Gegessen wird trotz kühler Witterung im Freien. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 bekommen derzeit gar kein Schulessen. Da sich die Räume des Gymnasiums verhältnismäßig gut lüften lassen, sind keine zusätzlichen Luftfilter angeschafft worden. Überall im Schulgebäude sind medizinische Masken Pflicht, an die das Lehrpersonal immer wieder erinnert. Und auch zu Hause wird Kooperation erwartet.
Mit den Testen ist es so, dass wir Mitte März die ersten Selbsttests geliefert bekommen haben. Wir haben diese Tests an alle Schülerinnen und Schüler, die in der Schule waren, ausgeteilt. Wir sind davon ausgegangen, und das ist auch die Rückmeldung, dass diese Selbsttests dann zu Hause, bevor die Schülerinnen und Schüler sich auf dem Schulweg gemacht haben, durchgeführt worden sind. Ja, wie das jetzt aussieht, wenn wir in der Schule testen, wird eine andere Frage sein.
Denn ab dem 19. April soll zweimal pro Woche vor Ort getestet werden. Wie das genau sicher und zuverlässig organisiert werden kann, das plant Antje Lükemann gerade mit ihrer schulinternen Corona-Kommission aus Schüler, Lehrer und Elternvertretern. Sie weiß, dass sie Glück hat. Die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen die Bemühungen der Schule größtenteils und viele Kinder finden zu Hause gute Lernmöglichkeiten vor. Das ist nicht überall so. Dennoch glaubt die Schulleiterin, dass Schüler und Lehrer derzeit im Distanzunterricht sicherer wären.
Wir bleiben beim Thema und gehen nach Brandenburg. Dort gehen die weiterführenden Schulen nach den Ferien wieder komplett ins Homeschooling. Die Grundschulen arbeiten weiter im Wechselmodell. Das heißt, die Hälfte der Klasse erscheint, die andere Hälfte bleibt zu Hause. Tage- oder wochenweise wechseln sich die Gruppen dann ab. Ist das sicher genug und funktioniert das Testkonzept? Themen heute im Gesundheitsausschuss des Landtages und RBB-Reporterin Lisa Steger hat zugehört.
Tests sollen die Grundschulen ab Montag sicher machen. Durchführen sollen die Kinder sie zu Hause. Die Eltern holen die Tests in den Schulen ab oder erlauben der Schule, den Kindern die Testkits mitzugeben. 2,5 Millionen Tests sind bereits an die Schulen geliefert worden, sagt Bildungsministerin Britta Ernst. Sie räumt aber ein, dass es vor ein paar Wochen erhebliches Durcheinander gab.
Wir waren damit konfrontiert, dass eben eine erste Testlieferung für Kinder nicht richtig geeignet war. Wir waren damit konfrontiert, dass zugesagte Produkte nicht kamen, sondern andere. Und wir waren auch damit konfrontiert, dass zugesagte Liefertermine nicht eingehalten wurden. Und wie es immer so ist, wenn man dann konkret an die Schulen ausliefert, dann klappt das auch nicht an jedem Fall. Wir können aber jetzt sicherstellen, dass ab der nächsten Woche ausreichende Tests zur Verfügung stehen.
Zweimal wöchentlich müssen die Eltern den Kindern einen Zettel mitgeben, auf dem sie versichern, dass das Kind Corona-negativ ist. Ab Montag ist es empfohlen, ab dem 19. April ist es Pflicht. Teile der SPD, so etwa die Abgeordnete Elske Hildebrand, fordern, dass die Schulen die Kinder testen und nicht die Eltern. Das sei zuverlässiger. Britta Ernst jedoch ist zuversichtlich, dass die Eltern stets testen und nicht schummeln.
Es ist ein sehr geringer Aufwand, der dazu beiträgt, dass wir Infektionsgeschehen eindämmen können und dass die Schulen, wo ja nun doch Kinder zusammenkommen, einen Beitrag leisten. Und deshalb erwarte ich und wünsche mir, dass Eltern sich daran beteiligen.
Ohne negativen Corona-Test darf das Kind nicht in die Schule, betont die SPD-Politikerin auf Nachfragen. Kinder, die ihre Elternbescheinigung zu Hause vergessen haben, werden in der Schule getestet, wenn die Schule genug Tests zur Verfügung hat. Die Linken-Abgeordnete Katrin Dannenberg hakt nach.
Was passiert, wenn eine Schule nicht die entsprechenden Testmöglichkeiten hat oder die Testkits zur Verfügung hat, ist dann das Zutrittsverbot für positiv Getestete aufgehoben? Ja oder nein? Das ist, also ich glaube, das muss hier nochmal ganz deutlich gesagt werden, denn das führt zu Verwirrungen, falls wir tatsächlich, und das kann ja auch passieren, nicht genügend Testkits unter Umständen zur Verfügung haben.
Antwort der Ministerin: In diesen Fällen darf das Kind in die Klasse, auch ohne Zettel und ohne Test. Nun hängt alles davon ab, ob tatsächlich alle Schulen in Brandenburg genug Testkits erhalten.
Der Bericht von Lisa Steger. Was für Berlin gilt, hat nun auch in Brandenburg begonnen. Menschen, die älter als 60 sind, können mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Das haben Innenministerium und die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, mitgeteilt. Einschränkungen: Die Impfungen sind allerdings nur in den Praxen des Modellprojekts der Kassenärztlichen Vereinigung möglich.
Außerdem können nur diejenigen zwischen 60- und 70-Jährigen mit AstraZeneca geimpft werden, bei denen keine Vorerkrankungen vorliegen. Anders als in Berlin kann man sich dafür auch nicht selbst einen Termin in einem Impfzentrum organisieren. Nur die am Modellprojekt teilnehmenden Hausarztpraxen können ihre Patienten ansprechen und Impftermine vereinbaren. Auch aufgrund der weiter bestehenden Impfstoffknappheit könne man derzeit nicht jedem über 60-Jährigen ein Impfangebot machen, so Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Derzeit müssten weiter Menschen über 70 prioritär behandelt werden. Die Hausärztinnen und Hausärzte wüssten am besten, für wen der Impfstoff von AstraZeneca geeignet ist, so Peter Noack, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung. Von Nachfragen in den Praxen sollten die Patienten daher absehen. Zuletzt hatten auch Hausärzte kritisiert, dass sie wegen der Brandenburger Bestimmungen kaum eine Möglichkeit hatten, den Impfstoff von AstraZeneca einzusetzen.
Das war der Bericht von Amelie Ernst aus Potsdam. Die Zahlen der Neuinfektionen mit Corona steigen und im Süden Brandenburgs werden die Intensivbetten knapp. RBB-Reporterin Aline Lepsch hat sich mit dem Cottbuser Intensivmediziner Jens Sokup über die Lage in den Kliniken unterhalten.
16 Patienten liegen aktuell auf der Corona-Intensivstation des Cottbuser Karl-Thiem-Klinikums. Damit sind 2/3 der Betten belegt, also noch 8 Betten als Reserve. Jens Sokup ist Chefarzt der Intensivtherapie und schlägt schon hier Alarm.
Aus den Erfahrungen der zweiten Welle, es gab da schon Tage, wo dann 8 Patienten relativ knapp wurden am Ende.
Im Netzwerk helfen sich die Kliniken in Berlin und Brandenburg. Cottbus zählt mit Finsterwalde und Niederlausitz zu den Schwerpunktkliniken im Süden. Sie nehmen also vorrangig die Covid-Patienten für die intensive Behandlung auf.
Gerade Klinikum Niederlausitz und auch Finsterwalde sind also schon sehr gefüllt und sehr belastet von Covid-Patienten. Gerade in dieser Woche haben wir Patienten übernommen, die dort gar nicht mehr versorgt wurden, die also in die Notaufnahme gekommen sind und die direkt von der Notaufnahme nach der Erstversorgung zu uns verlegt wurden.
Die Infektionszahlen steigen nicht nur, weil immer mehr getestet werde und damit symptomfreie Infizierte in die Statistik eingehen. Auch die Zahl der zu behandelnden Personen steige immer weiter. Auf den Stationen falle zudem auf:
Der überwiegende Teil ist invasiv beatmet, das heißt mit Tubus und Beatmungsmaschine. Der Altersdurchschnitt bei dem Patienten ist deutlich jünger als in der zweiten Welle. Wir liegen aktuell, ich habe es heute mal ausgerechnet, bei 62 Jahren.
Weil Jüngere meist weniger Vorerkrankungen haben, werden vielseitigere und auch längere Behandlungen ausprobiert. Sie liegen damit durchschnittlich länger auf den Intensivstationen als ältere Patienten. Zudem erklärte Jens Sokup:
Das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Wir können es noch nicht nachweisen, ob die Veränderungen wirklich typisch sind für die Mutation. Aber wir haben schon Patienten gehabt, die innerhalb von 24 Stunden so schlecht geworden sind, dass sie also eigentlich nahezu eine Stufe übersprungen haben von den nicht invasiven Möglichkeiten.
Zu schnell könnte sich der Zustand, aber auch die Anzahl der Patienten verändern. 8 freie Betten sind also nicht mehr viel. Und
wir dürfen ja das Personal auch nicht vergessen. Wir haben ja schon die zweite Welle. Wir haben ja schon die Belastungssituation schon hinter uns. Es sind wirklich zunehmend vor allem Pflegepersonal, die am Limit sind.
Mehrere Modelle prophezeien schon jetzt, was passiert, sagt Sokup. Zum Beispiel im Divi-Intensivregister sei abzulesen, dass die Auslastung der Intensivstationen Anfang Mitte Mai schon wieder auf dem Höchststand der zweiten Welle, also bei 5.500 Intensivbetten, ankommen könnte.
Das ist halt schade, dass man die Stimmen der Intensivmedizin und der Virologen und allen Medizinern, die also wirklich die Sach- und Fachkenntnis haben, nicht hört und sich darüber hinwegsetzt. Und am Ende leidet die Bevölkerung darunter, am Ende sind es Schicksale, am Ende geht es auch auf Kosten des Personals.
Der Intensivmediziner Jens Sukup war das im Bericht von der Reporterin Aline Lepsch. Es waren Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, keine Verbote, und so haben denn auch Menschen die Osterferien genutzt, um zu verreisen. Inforadio-Reporterin Sabine Dahl hat einige Rückkehrer am Flughafen BER getroffen.
Braungebrannte Gesichter und Arme, die Augen strahlen, die Laune ist bestens. So sind Mike, Annika und Söhnchen Ramon am Mittag aus dem Flugzeug aus Antalya aus der Türkei gestiegen. Und wie war's?
Wunderbar, ganz hervorragend. Die Sonne, das Essen, das Meer.
Sonne und Entspannung.
Am besten waren die Rutschen. Das Meer, die Wellen.
Und Ute Müller, über Frankfurt von der Dominikanischen Republik, also aus der Karibik, zurückgekommen, die kommt ebenfalls aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie hatte ihr riesiges Hotel fast für sich allein.
Das Hotel war natürlich eine super Anlage, riesengroß. Eigentlich ausgelegt für 1500 Urlauber, aber vielleicht 250 mehr waren da nicht. Also dadurch war das ganz entspannt. Schön parkähnlich angelegt, hast halt auch viele Schattenoasen gehabt, Ruheoasen. Dann mit viel Wasserspielen, Springbrunnen, Teiche, toll angelegt. Riesengroße Poolanlage, noch nie so leer gesehen wie die. Ich glaube, eine Frau war mal im Pool. Ansonsten war der Pool absolut leer. Diese Riesenanlage, und da war nichts.
Also alles auf Abstand, auch im Urlauberparadies. Egal ob Dominikanische Republik, Mallorca oder Türkei, überall Platz. Überall Desinfektionsmittel, überall Maskenpflicht, sagt Mike.
Es gibt in den anderen Ländern, es ist genauso streng, zum Teil noch strenger wie hier in Deutschland. Das heißt, auf der Straße ohne Maske gibt es richtig Theater, kostet richtig viel Geld. Deswegen ist es alles in Ordnung.
Vor dem Urlaub haben sie sich in ihrem Heimatort Oranienburg einen Tag vor Abflug auf Corona testen lassen. Mit dem Beleg, dass sie negativ sind, durften sie dann ins Flugzeug steigen. Den offiziellen Test für den Rückflug haben Annika und Co. im Hotel bekommen.
Bei uns im Hotel sitzt ein Arzt unten drin, der hat uns getestet am Mittwochnachmittag. Und Donnerstagnachmittag hatten wir das Ergebnis. Alles ohne Probleme.
Auf den Ankunftstafeln stehen noch weitere Flüge aus Mallorca, Antalya, Porto und Venedig. Alle Urlaubsrückkehrer, die ich hier gesprochen habe, hatten ein reines Gewissen. Die Ministerpräsidenten, der Bundesgesundheitsminister hatten die Bevölkerung zwar aufgefordert, nicht zu reisen, doch bitte zu Hause zu bleiben. Frau Müller, die Domrep-Reisende, ist trotzdem ins Flugzeug gestiegen und hat kein schlechtes Gewissen.
Nein, überhaupt nicht. Weil ich bin der Meinung, ich gehe das ganze Jahr arbeiten und habe mir meinen Urlaub verdient.
Sagt diese Reiserückkehrerin. Getroffen hat sie Inforadio-Reporterin Sabine Dahl. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.